Karin Kortmann ist Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Katholiken, also des Zusammenschlusses von Vertretern der nicht geweihten Gläubigen. Mein Kollege Dirk Wagner hat mit ihr gesprochen und hat sie gefragt, Sie selbst haben im Vorfeld gesagt, ein Abschluss des Reformprozesses ohne Beschluss zur Einführung des Diakonats der Frau, das ist nicht denkbar. Wie wollen Sie das denn durchsetzen?
Naja, wir wissen ja, dass der Priesternachwuchs gering ist und dass die Sakramentenspendungen, die am Weiheamt auch hängen, von der zukünftigen Personenzahl gar nicht mehr garantiert werden kann. Und deswegen sagen wir, es gibt bestimmte Bereiche wie Gemeindeleitung, aber auch das Diakonat, was eine Erweiterung erfahren muss. Und es ist überhaupt theologisch nicht nachvollziehbar, warum es keinen Zugang von Frauen zu diesen Ämtern und Funktionen geben kann.
Also Sie argumentieren so ein bisschen mit der Personalknappheit, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, das ist das eine Argument. Und das andere ist, dass Frauen die gleichen Voraussetzungen, Gaben, Fähigkeiten, Kompetenzen haben wie Männer, um dieses Amt auch auszuüben. Und das Diakonat der Frau ist überfällig. Wir diskutieren seit 3 Jahrzehnten mindestens darüber. Und die Ungeduld der Frauen, die wächst, und wir erleben es an den Reformbewegungen auch, der Auszug der Frauen führt dazu, dass Kirche sich verändert, wenn wir nicht da an dieser Stelle auch neue Angebotsstrukturen schaffen. Dass wir nicht sagen, es muss die 5. Studie auf den Tisch, um nochmal nachweisen zu müssen, dass Frauen die gleichen Kompetenzen haben, sondern hier ist es eine Machtfrage, die allerdings nicht allein in der deutschen Kirche, sondern auf weltkirchlicher Ebene zu treffen ist.
Die Mehrheit der Bischöfe steht ja auch hinter diesem synodalen Prozess, aber es gibt auch starke Kritiker, zum Beispiel den Regensburger Bischof Voderholzer. Und Frauen in Weiheämtern wären ja wirklich was komplett Neues. Ist die katholische Kirche da bereit für?
Na, die Frage ist, sind die Bischöfe bereit, über diese Neuorientierung mit uns zu sprechen? Und sind sie auch bereit, dieses Anliegen vehement in Rom auch zu vertreten? Wir haben dankenswerterweise bei diesen synodalen Versammlungen auch den Nuntius dabei. Insofern ist der Draht nach Rom ein kurzer und ein direkter. Und es ist ja nicht nur die deutsche Kirche, die dieses Anliegen formuliert, sondern es sind viele andere nationale Kirchen und Gruppierungen weltweit, die sagen, diese Reform ist überfällig.
Lassen Sie uns noch mal kurz bei den Entscheidungswegen bleiben, weil Sie das auch gerade angesprochen haben. Es soll ja auf Augenhöhe gesprochen werden bei diesem synodalen Weg, aber am Ende entscheiden ja doch die Bischöfe, was wirklich von den Vorschlägen durchkommt. Da braucht es dann eine Zweidrittelmehrheit. Erwarten Sie bei diesen schwierigen Themen, also Aufhebung des Zölibats oder Priesterweihe für Frauen, wirklich, dass das am Ende mit einer Mehrheit ausgeht?
Das hoffen wir. Und es gibt Beschlüsse, die können die deutschen Bischöfe alleine in ihren Bistümern umsetzen. Da gab es ja auch eine ganze Menge an Prozessen, pastoralen Prozessen in einzelnen Bistümern, wo man gesehen hat, Veränderungen sind möglich. Und da, wo wir eben eine weltkirchliche Frage berühren, da gibt es ein Votum, was nach Rom adressiert wird. Also wir achten schon die Möglichkeiten und die Verantwortlichkeiten. Aber das heißt ja nicht, dass wir deswegen mit unseren Forderungen zurückgehen, sondern die Forderungen müssen gut belegt, unterlegt werden. Und wenn Bischöfe sagen, dem können wir nicht folgen, dann können sie das im Abstimmungsprozess deutlich machen. Dann wird aber klarer, mit wem sind die Reformen überhaupt weiter denkbar. Oder wer sagt von vornherein, das ist nicht mein kirchenpolitisches Anliegen.
Frau Kortmann, da reden wir jetzt ja über die geweihten Kirchenmänner. Für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass die vielleicht nach außen signalisieren, ja, Reformen finden wir gut, aber wenn es dann am Ende um das Bekenntnis geht, das auch durchzusetzen, dann knicken die vielleicht ein?
Das kann sein, dass sie einknicken, aber sie werden weniger Zustimmung von ihren Gläubigen in ihren Diözesen bekommen. Wir sagen auch nicht, das wird alles in den nächsten 2 Jahren erfolgen, aber die Beschlüsse werden in diesen 2 Jahren erfolgen. Und 2 Jahre nach dem Ende des Prozesses bitten wir, den gesamten Kreis wieder zusammenzutreten und ein Wirkungsmonitoring durchzuführen, was ist umgesetzt worden und was nicht.
Das klingt jetzt fast schon wie so ein Reformprozess in einem großen Unternehmen. Und wenn wir dieses Bild mal beibehalten, am Ende muss ja die Chefetage zustimmen, sprich der Vatikan. Die Bischöfe müssen alle beschlossenen Veränderungen vom Papst absegnen lassen. Und da haben wir ja in den vergangenen Wochen mitbekommen, dass, wenn es um das Thema Ehelosigkeit von Priestern geht, ja auch im Vatikan heftig gestritten wird. Da gibt es ja sogar Allianzen gegen Papst Franziskus. Kann es nicht sein, dass Sie ganz tolle Sachen erarbeiten und am Ende ist vor der Tür des Vatikans Schluss?
Das kann passieren. Aber dann muss auch der Vatikan bereit sein, über diese Konsequenzen im Vorfeld bereits Bescheid zu wissen und auch zu fragen, welche Zukunft will ich dieser Kirche denn geben? Und wir leben in einer Gesellschaft, die sich immer stärker über Teilhabe, Mitbestimmung, Gleichberechtigung definiert. Und da kann eine Kirche nicht sagen, wir sind eine Insel der Glückseligkeit und halten an alten Bedingungen fest. Die Gläubigen klopfen nicht mehr leise an, sondern sie fordern lautstark nach Reformen. Und wer sich dagegen verwehrt, der verwehrt sich auch gegen eine starke, zukunftsfähige Kirche. Wir haben viele Bischöfe in der Deutschen Bischofskonferenz, die diesen Weg sehen. Mhm. Auf die baue ich, auf die hoffe ich und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass uns da ein großer Wurf gelingt, nämlich ein neues Miteinander und eine neue Gestalt dieser Kirche zu geben, auf die wir so sehr hoffen.